Möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Und letzten Sonntag hat ja der Prediger vom Corona-Loch gesprochen. Und es scheint immer noch zu herrschen, das Corona-Loch. Das Virus fegt wie ein Lauffeuer durch das Land. Und mich hat es auch verwünscht. Aber ich bin am Weg der Genesung sozusagen oder habe es schon fast geschafft. Bin sehr dankbar dafür. Auch dankbar für andere Geschwister, die es erwischt hat und die aber mit milden Verläufen sozusagen das überwinden konnten. Da können wir wirklich dankbar sein. Ja, und es herrscht auch die Hoffnung, dass wir es vielleicht mit dieser Situation auch überwinden können, die Situation, oder wir können es überwinden, ist gut gesagt, dass der Herr Überwindung schenkt. Also im Bund FEG spricht man schon davon, dass sozusagen vielleicht jetzt das Anfang vom Ende ist sozusagen. Wir hoffen das Beste. Freut euch im Herrn alle Zeit ist das Überthema über diese Predigtserie zum Philipperbrief, den Paulus geschrieben hat. Thomas hat schon einige Gedanken dazu gesagt und ja, vielleicht willst du auch mal eine Predigt halten darüber, weil es ist ein sehr schönes Thema. Und ich habe vor zwei Wochen ja gesagt, ich werde dann darauf hinweisen, was es mit diesem Bild von Rembrandt auf sich hat. Das ist also das Bild von Rembrandt, 1627, Paulus im Gefängnis. Das hängt in Stuttgart. Und Paulus ist zu diesem Zeitpunkt, wo er im Gefängnis sitzt, man nimmt an, das ist das Gefängnis in Rom, die römische Gefangenschaft in den Jahren 61 bis 62 nach Christus. Und Paulus selber dürfte zu diesem Zeitpunkt auch um die 60 Jahre alt gewesen sein. Er schaut hier ein bisschen älter aus, aber die Menschen haben generell früher älter ausgesehen als heute. Dieses Bild ist geprägt von eigentlich in gewisser Weise einer düsteren Atmosphäre. Nur durch das vergitterte Fenster, das man hier angedeutet sieht, fällt etwas Licht in eine dunkle Gefängniszelle. Und diese düstere Atmosphäre ist natürlich kein Wunder. Er sitzt, wie gesagt, im Gefängnis. Er ist auch nicht ganz sicher, wie sich das weiterentwickeln wird mit seiner Gefangenschaft und mit seinem Gerichtsprozess. Hier angedeutet, man sieht es glaube ich hier gar nicht, ist ein Schwert. Ist natürlich ungewöhnlich, wenn ein Gefangener ein Schwert in der Zelle hat, aber das ist ein künstlerisches Symbol für die bevorstehenden, für den bevorstehenden Märtyrertod des Paulus, der ja dann später, einige Jahre später eingetreten ist. Das ist so ein bisschen das Düstere an diesem Bild. Und auf der anderen Seite fällt Licht in diese Finsternis hinein. Und er selber, Paulus, sitzt im Licht. Trotz der Finsternis, die er um sich herum hat, sitzt er im Licht. Und er sieht in die Ferne, er schaut in die Ferne, und sein Blick geht weiter als das, was vor Augen ist. Sein Blick geht weiter auf die Verheißungen Gottes, auf die Zukunft, auf die Hoffnung, die er in der Zukunft sieht. Er ist umgeben von Schriften, nicht nur auf seinem Schoß hat er eine Schrift, auch hier sind Schriften, also es ist umgeben von Schriften und die Schrift ist der hellste Punkt. In diesem ganzen Raum und Paulus ist geprägt durch und durch von diesen heiligen Schriften, die er empfangen hat von seinen Vorvätern und die ihn prägen. Die Wahrheit des Wortes Gottes prägt in die Verheißungen, die er darin findet, die Hoffnung, die er darin findet. Und als Basis, diese Schriften sind auch die Basis für das, was er selber schreibt. Er hat hier einen Griffel in der Hand, er hat Schriften, also Bögen vor sich und er schreibt. Er schreibt einen Brief, unter anderem den Philipperbrief, der im Gefängnis abgefasst wurde. Und so kann man sagen, dass er auf der Basis der Heiligen Schrift selber schreibt. Das, was er schreibt, ist das, was er in diesen Schriften des Alten Testamentes an Gewissheiten, an Wahrheiten, an Hoffnung empfangen hat. Und das schreibt er jetzt den Gläubigen in Philippi und in anderen Städten. Das ist so im Wesentlichen die Atmosphäre, die uns auch in diesem Philipperbrief entgegenkommt. Licht in der Finsternis, Licht in einer düsteren Umgebung. Und hier spricht jetzt Paulus hinein dieses Wort, freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn allezeit. Und im Herrn sich zu freuen bedeutet, wegen des Herrn sich zu freuen. Oder weil wir im Herrn getragen sind, freuen wir uns. Oder durch den Herrn freuen wir uns. Dieses Wort im Herrn, das verwenden wir eigentlich im Deutschen nicht mehr. Das ist ein biblischer Ausdruck, aber so kann man das ungefähr erklären. Aufgrund des Herrn, wegen des Herrn freuen wir uns. Beziehungsweise sollen wir uns freuen. Es ist ja eine Aufforderung. Und dieser Philipperbrief wird auch vielfach als Brief der Freude genannt, wird Brief der Freude genannt, weil wir in diesem Brief fünfmal die Aufforderung, das Gebot haben, uns zu freuen. Es ist ganz einfach, jetzt müssen wir überlegen, wenn du einen Besuch bekommst und der Besuch fordert dich im Laufe des Nachmittags fünfmal auf, dich zu freuen, dann ist es sehr offensichtlich, dass du in der Situation wahrscheinlich nicht wirklich von Freude erfüllt bist. Sonst müsstest du diese Aufforderung nicht bekommen. Und so ist es auch so, dass die Philipper voller Sorge und Nöte sind. Und genau in diese Situation spricht Paulus die Aufforderung hinein, sich zu freuen. Freut euch trotz dieser Probleme, die ihr habt. Freut euch trotz der Schwierigkeiten, die ich, Paulus, habe, der ich im Gefängnis sitze. Und die Sorge der Philipper war sicher vielfältig. Sie haben gewusst, dass Paulus im Gefängnis sitzt, das hat sie beunruhigt. Aber wie wird das weitergehen mit dem Glauben, mit dem christlichen Glauben, wenn jetzt unser Apostel im Gefängnis sitzt? Das hat ja auch Auswirkungen auf den eigenen Glauben. Was hat das für Auswirkungen für uns, wenn unser Apostel im Gefängnis sitzt? Aber nicht nur das, sie haben selber auch einen Mitarbeiter aus ihren Reihen zu Paulus geschickt mit einer Gabe. Dieser Mann hat Epaphroditus geheißen und sie haben gehört, dass er unterwegs schwer krank geworden ist. Wie geht's ihm? Und wenn wir dann den ganzen Brief aufmerksam lesen, wozu ich euch einlade, dann werden wir sehen, die Philipper sind auch von Widersachern, sind auch Widersacher da, die sich gegen die Gemeinde stellen, wo es eine Art Verfolgung gibt. Es gibt Irrlehre im Umfeld der Gemeinde. Es gibt sogenannte Feinde des Kreuzes, die Gemeinde bedrängen. Und all das beschäftigt natürlich diese Leute in der Gemeinde, das beschäftigt sie. Und so können wir sagen, sie haben Probleme, die von außen auf die Gemeinde eindringen. Aber das ist nicht alles. In diesem Brief kommt auch wiederholt die Ermahnung zur Einmütigkeit vor. Das ist ein Thema, das sich durch den Brief immer wieder zieht. Dass Paulus die Gemeinde ermahnt, sie auffordert, einmütig zu sein, eines Sinnes zu sein. Und so sehen wir, dass die Probleme, die von außen auf die Gemeinde eindringen, nicht spurlos an der Gemeinde vorübergehen, sondern auch in der Gemeinde zu Spannungen führen. Und das ist ja eine Situation, die ist durch und durch menschlich verständlich. Und wenn Probleme auf eine Gemeinde eindringen, dann ist die Gemeinde gezwungen, Entscheidungen zu treffen, wie man mit diesen Problemen umgeht. Und wir kennen das, die Meinungen sind dann sehr unterschiedlich. Es ist nicht so, dass plötzlich alle dieselbe Meinung haben, ja genau, jetzt machen wir das so und da machen wir das so, sondern da gibt es unterschiedliche Meinungen. Wir sollten es lieber so machen. Nein, sagt er, nicht so, sondern so. Und dann geht's los mit Diskussionen und Paulus ermahnt zur Einmütigkeit. Und ich sage das deswegen, Geschwister, weil das ja auch etwas ist, was derzeit in allen Gemeinden in der Schweiz zu beobachten ist, dass die Probleme, die Krise, die wir erleben, die geht nicht spurlos vorüber an den Gemeinden und führt dazu, dass in den Gemeinden Diskussionen darüber entstanden sind, wie sollen wir damit umgehen? Und das ist nichts Außergewöhnliches. Viele glauben, dass das nicht sein darf. Dass man ja, wenn wir alle gläubig sind, dann müssten wir ja alle einer Meinung sein und einmütig sein. Und ich würde sagen, ja, das ist das Ziel. Das Ziel ist die Einmütigkeit. Die Realität ist aber die, dass es am Weg, also dass es ein Weg ist hin zur Einmütigkeit. Ein Ringen um Einmütigkeit. Gerade letzte Woche war ich mit so einer Situation konfrontiert und da ging es um diese Masken. Ja. Und da gibt es auf der einen Seite die Meinung, dass man sagt, ja, da gibt es gar keine Diskussion, die Masken werden einfach getragen, das ist uns so verordnet, fertig, aus. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, warum soll ich eine Maske tragen, das ist ja sinnlos. Es ist auch schädlich, sagt er. Jetzt hast du zwei Meinungen, die man nicht von der Hand weisen kann. Beide Meinungen haben ihre Berechtigung. Was machen wir jetzt? Und das sind die Situationen, die Realität sind und die auch in diesem Philipperbrief eine Realität waren. Und in diese Situation hinein kommt die Ermahnung und die Aufforderung des Paulus, seid einmütig, seid eines Sinnes. Und ich kann das an dieser Stelle schon vorwegnehmen, dass die Lösung zur Einmütigkeit ist Christus. Paulus stellt in diesem Brief, in dem sogenannten Christus-Hymnus, stellt er Christus vor als jemanden, der freiwillig sich selbst erniedrigt hat, der die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, um auf diese Welt zu kommen. Das nennt man Demut. Sich zu erniedrigen nennt man Demut. Christus ist uns vorangegangen und er ist von Herzen demütig, heißt es einmal an einer Stelle im Evangelium. Christus hat sich untergeordnet unter den Willen des Vaters. Er ist gehorsam geworden bis zum Tod am Kreuz. Und Christus, Jesus Christus, hat dadurch den Vater geehrt. Das war seine Motivation. Das war die erste und wichtigste Motivation, warum Jesus gekommen ist, um Gottes Ehre wiederherzustellen in dieser Welt. Und es hatte einen super Nebeneffekt, zur Rettung von uns Menschen. Diese Dinge hängen natürlich eng miteinander zusammen, die braucht man nicht trennen. Aber Jesus ist gekommen, um den Vater zu ehren, um die Herrlichkeit des Vaters wiederherzustellen und uns Menschen zu erretten. Und jetzt sagt Paulus, diese Gesinnung, wie Jesus Christus, die sollt auch ihr haben und sollt durch Christus zu dieser Einmütigkeit kommen, indem wir alle auf Christus hinschauen, auf Christus hingehen und von ihm lernen, diesen Weg der Demut gehen, sich unterzuordnen und dann einen gemeinsamen Weg zu finden. Und wovor wir uns bewahren müssen, wenn wir als Gemeinde herausgefordert sind, ist, dass wir irritiert sind, dass wir frustriert sind, dass wir sagen, das hat ja eh keinen Sinn. Davor müssen wir uns bewahren und davor möchte Paulus auch die Philippa bewahren, dass sie nicht aufgeben. Und so sollen auch wir dann uns von diesem Brief ermutigen lassen und dahin gelangen, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir vorangehen und uns freuen im Herrn. Freut euch im Herrn alle Zeit. Seid um nichts besorgt, lesen wir dann später in diesem Brief. Und so lernen wir, wie wir inmitten der Finsternis Freude haben können. Wir lernen aber auch, wie wir zur Freude anderer beitragen können. Paulus, der selber im Gefängnis sitzt, lebt so und handelt so, dass die Leute, die Gemeinde in Philippi Freude empfangen können. Er selber wird zur Quelle der Freude. Und das möchte ich auch uns zurufen, lasst uns doch zur Quelle der Freude werden. Dass wenn wir uns hier versammeln, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, dass wir ermutigt nach Hause gehen. Mit Freude, ermutigt, erinnert an unseren Herrn Jesus und Gutes empfangen hier und auch Gutes weitergeben hier. Und Paulus zeigt auch, wie diese Freude beschaffen ist. Wir haben es schon gesagt, es ist eine Freude im Herrn. Denn die Freuden dieser Welt, die sind sehr kurzfristig. Das weiß jeder von uns. Jeder von uns erlebt freudige Situationen in dieser Welt und wir freuen uns und wir sind begeistert. Und kurze Zeit später ist sie weg. Es kann sogar oft so sein, dass wenn wir in einem Freudentaumel sind, dass wir gerade unmittelbar danach in ein Loch fallen. Also irdische Freuden sind vielfach kurzfristig und die Freude im Herrn, das ist das, was Paulus den Philippern vermitteln möchte, und das ist eine langfristige Freude, das ist eine Freude, die nicht abhängig ist von den Umständen, in denen wir uns bewegen und von daher ist das etwas wirklich Erstrebenswertes. Wer möchte das nicht haben? Freude im Herrn, anhaltende Freude, die ganz tief geht. Das ist der Charakter dieses Briefes, auf den wir uns freuen dürfen. Ich habe noch einige Informationen für euch zusammengeschrieben. Das möchte nicht alles in einer Predigt packen. Ich habe also ein Blättchen zusammengestellt. Das liegt dann am Ausgang auf. Und ich lade euch ein, dass ihr dieses Blättchen mitnehmt und euch noch ein bisschen mit diesem Philipperbrief vertraut macht. Ich habe auch eine Einteilung des Briefes gemacht, die auch in diesem Blättchen ist. Anhand dieser Einteilung könnt ihr den roten Faden dieses Briefes nachvollziehen und euch auch selber damit beschäftigen, sodass die Predigten dann nur noch sozusagen eine Ergänzung sind und eine schwerpunktmäßig, dass wir einige Aspekte aus diesem Brief rausgreifen, aber dass ihr euch selber damit beschäftigen könnt. Und nun starten wir in die ersten Verse. Ich lese vor aus dem Philipperbrief die ersten beiden Verse. Da heißt es, Paulus und Timotheus, Knechte oder Sklaven, Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist so ein ganz typischer Beginn eines Briefes und wenn wir schon viele Briefe im Neuen Testament gelesen haben, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man sagt, ja, das kenne ich schon, das klingt alles sehr ähnlich und man schaut da gar nicht mehr genau hin, was dort eigentlich alles steht. Es steht nämlich sehr viel hier drinnen, auf das ich aber jetzt gar nicht in allen Details eingehen möchte. Wir werden im Laufe des Briefes immer wieder auf das eine oder andere zurückkommen, sondern ich möchte heute schwerpunktmäßig auf ein Element in diesen ersten beiden Versen hinweisen, die interessant sind und die nur in diesem Brief vorkommt, nämlich wie die Gemeinde beschrieben wird. Wir lernen aus dem Philipperbrief in diesem Vers 1 einiges über Gemeindestruktur und Gemeindeleitung. Und darauf möchte ich gerne einen Schwerpunkt heute legen, weil gerade in der letzten Zeit in unserer Gemeindesituation das Thema Gemeindeleitung sehr aktuell ist. Und ich in den letzten Wochen wiederholt auch über das Thema Gemeindeleitung mit Geschwistern gesprochen habe. Und zwar sehr unterschiedliche Gespräche. Der eine sagt, es müsste so sein, der andere sagt, es müsste so sein und der nächste sagt, es müsste so sein. Und dann gibt es wieder jemanden, der sagt, ja überhaupt, Pastor hin oder her, braucht es das überhaupt? Ist das überhaupt biblisch? Also das heißt, die Gedanken und Fragen zum Thema Gemeindeleitung sind sehr vielfältig. Und dann haben wir gedacht, es ist eigentlich nicht schlecht, sich einmal die Gedanken kurz zu machen, was wir hier lernen können und was wir generell aus dem Neuen Testament lernen können. Paulus spricht davon, dass er allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, schreibt, samt den Aufsehern und Diakonen. Übrigens, die Schrift ist deswegen so komisch, weil wir da ein kleines technisches Problem haben. Bei meinem Computer schaut das alles ein bisschen anders aus, aber das ist jetzt egal, es ist nicht so wichtig, aber darum schaut es ein bisschen komisch aus. Also, alle Heiligen, das sind die Gläubigen, die haben keinen Heiligenschein, sondern das ist ein Begriff, den die Heilige Schrift für die Gläubigen verwendet, samt den Aufsehern und Diakonen. Und das ist eine interessante Beschreibung der Gemeinde, der Gemeindeleitung, denn wir haben hier drei Teile. Die Gemeinde als Ganzes, die Heiligen, wir haben die Aufseher und wir haben die Diakone. So beschreibt Paulus diese Gemeinde. Wir würden wahrscheinlich, wenn wir an eine Gemeinde schreiben, könnte es sein, dass wir schreiben, liebe Gemeinde in Bülach, mit eurem Pastor, den Aufsehern und den Diakonen. Das wäre wahrscheinlich eine relativ übliche Art und Weise, wie wir an eine Gemeinde schreiben würden. Und daran sehen wir, dass es sein kann, das ist sogar sicher so, dass gewisse biblische Begriffe im Laufe der Zeit eine unterschiedliche Bedeutung bekommen haben. Und darum möchte ich heute ganz kurz auf diese biblischen Begriffe eingehen. Wir haben zum Beispiel in der kirchlichen Landschaft diese Begriffe, der Presbyter, der Bischof oder die Bischöfe und der Pastor oder die Pastoren. Das sind ganz typische kirchliche Begriffe, die also in der Kirchensprache bekannt sind. Diese Begriffe haben sich aber in vielen Denominationen im Laufe der Zeit verändert. Zum Beispiel der Presbyter ist in gewissen Denominationen ein Laienpastor in einer einzelnen Kirche. Oder die Bischöfe sind Aufseher über Kirchen, über alle Kirchen in einem bestimmten Gebiet. Oder der Pastor ist ein ordinierter Pastor einer Kirche mit klerikalen Funktionen. Also der Klerikal heißt priesterliche Funktionen. Und das sind Begriffe, das sind Bedeutungsverwendungen, die uns bestens bekannt sind. Aber diese Begriffe haben sich bereits weit von biblischem Verständnis entfernt. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie die biblischen Begriffe sind und was sie bedeuten. Wenn wir zu den Gemeindeleitern kommen, dann kennt die Bibel dafür drei Begriffe, nämlich den Begriff des Ältesten oder den Begriff des Aufsehers oder den Begriff des Hirten. Mit diesen drei Begriffen beschreibt das Neue Testament die Gemeindeleitung und interessanterweise immer in der Mehrzahl. Es sind immer mehrere, die gleichzeitig die Gemeindeleitungsfunktion ausüben. Und wir haben jetzt im Philipperbrief diesen Begriff des Aufsehers, der dann in der Kirchensprache zum Bischof wurde. Aber wenn wir das Neue Testament anschauen, dann sehen wir, dass der Begriff des Ältesten und der Begriff des Aufsehers Pharisäers identisch ist. Es ist das Gleiche, es ist die gleiche Personengruppe, die hier beschrieben wird mit unterschiedlichen Begriffen. Das heißt, diese Begriffe, die kann man einfach austauschen. Und wenn wir weiterschauen im Neuen Testament, dann sehen wir, dass inhaltlich diese drei Begriffe miteinander austauschbar sind. Man könnte sagen, diese beiden Begriffe sind beschreibende Begriffe. Sie beschreiben, was die Aufgabe dieser Gemeindeleiter ist, nämlich sie haben die Aufsicht über das, was in der Gemeinde vor sich geht, oder der Begriff des Hirten, sie sind Hirten und kümmern sich um das Wohl der Gemeinde. Und der Begriff des Ältesten, das könnte man als einen Fachausdruck beschreiben, den es bereits von ewigen Zeiten her gibt, auch bereits vom Alten Testament her sind Älteste in einer Dorfgemeinschaft solche, die die Leitungsfunktion haben. Und dieser Begriff wurde auch für eine Gemeinde verwendet. Der schönste Begriff ist der des Hirten. Und das ist auch das, was wir im Neuen Testament immer wieder hören und lesen. Paulus hat sich selber so verstanden, dass er ein Hirte ist. Petrus schreibt an die Gemeinde, schreibt an die Ältesten, dass sie die Herde Gottes hüten sollen. Da haben wir die Herde drinnen, da haben wir das Hüten drinnen, das sind die Hirtenbegriffe. Und er spricht dann auch an dieser Stelle vom Oberhirten, und das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist auch ein Hirte, der den Schafen nachgegangen ist und wo wir viele Gleichnisse haben, die von dem Hirten mit den Schafen sprechen. So sollen auch die Gemeindeleiter Hirten sein. Wenn wir jetzt zu der Frage zurückkommen, was es mit dem Pastor oder den Pastoren auf sich hat, dann kann man sagen, der Pastor ist einer der Ältesten. Der Pastor ist einer der Ältesten, wenn wir von einem Pastor in einer Gemeinde sprechen. Und in einem Buch, das ich sehr empfehlen kann und das man schon einmal in unserer, also was ich, das ich schon einmal also gekauft habe und auch weitergegeben habe, was ich auch heute mit habe, wenn es jemand interessiert, er sagt, das Modell des Ältesten ist es, Ältester gleich Hirtenmodell. Das ist es, was ein Pastor ist, was die Ältesten sind. Hirten sind sie. Und er sagt dann, rieche nach Schaf. Denn ein Ältester, ein Hirte, ein Leiter kümmert sich um die Schafe, pflegt Beziehungen zu den Gemeindegliedern. Und so können wir sagen, wenn eine Gemeinde einen Pastor hat, dann ist er einer der Ältesten, der sich um das Wohl der Geschwister kümmert, der sich einsetzt für sie, der Beziehungen pflegt. Und die Frage stellt sich jetzt hier, ja, werden alle Pastoren, alle Ältesten, alle Aufseher automatisch bezahlt oder gibt es hier Unterschiede? Und es ist interessant, dass Paulus sehr wohl auf solche Unterschiede eingeht. Im ersten Timotheusbrief zum Beispiel sagt er, die Ältesten, die gut vorstehen, da sehen wir wiederum ihre Funktion, lass doppelter Ehre würdig geachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das heißt, Paulus sagt dem Timotheus, wenn er über die Gemeindeordnung spricht, sagt er besonders, die Ältesten, die in Wort und Lehre arbeiten, die können, das ist kein Muss, können auch bezahlt werden. Doppelter Ehre würdig geachtet werden bedeutet einerseits den Respekt und andererseits die Bezahlung. Das wird dann erklärt. Du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist die Empfehlung und das ist die Ordnung, die Paulus im Sinn hat. Und so können wir sagen, der Pastor wenn eine Gemeinde einen Pastor hat, mit diesem Begriff ist ein Ältester, der schwerpunktmäßig lehrt, Predigten hält, Bibelstunden hält, Jüngerschaft pflegt. Denn die Lehre des Wortes Gottes ist nicht nur das, was hier von der Kanzel aus geschieht, sondern die muss ja ins Leben angewendet werden. Die wird in der Jüngerschaftsbeziehung, wird das runtergebrochen auf das Leben eines Jüngers. Und darum ist es so wichtig, dass Pastoren Zeit haben für Jüngerschaftsbeziehungen. Und auch dieser Begriff der Seelsorge. Übrigens, weiß jemand, wo der Begriff der Seelsorge in der Bibel steht? Gibt's nicht. Das ist so, also einfach, die Sache an sich ist umrissen, ja, aber das Wort gibt's nicht, ja, also in der Bibel. Und das sind interessante Dinge, wo wir dann auch merken, wir müssen lernen, wieder in biblischen Denkmustern zu denken eben. Also das wäre so im Groben der Gedanke, was es mit den Ältesten, mit Aufsehern, mit Gemeindeleitern, mit Hirten, Pastoren auf sich hat. Und in diesem Buch sagt der Autor, das gefällt mir sehr gut, wiederum zu diesem Hirtenkonzept: Älteste dienen mit der Zielsetzung, Gemeindeglieder zur christlichen Reife zu führen. Das heißt, das Ziel des Hirten ist es, sind reife Schafe. Das ist das Ziel. Das Ziel des Hirten ist, dass die Schafe zu erwachsenen, reifen Schafen werden. Der Hirte schuftet Tag und Nacht, um gesunde, ausgewachsene Schafe aufzuziehen, die sich wiederum vermehren. Und so ist das Ziel des Pastors, der Ältesten, der Pastoren, der Ältesten, dass die Gläubigen in ihrem Glauben wachsen und reif werden. Darum verwendet Paulus auch einmal den Begriff des Hirten und Lehrers. Das gehört zusammen. Und es ist jetzt sehr wichtig, dass man das sieht, denn der Begriff des Pastors wird ja in gewissen Kreisen, vielleicht auch unter uns, in einer anderen Verwendung benutzt. Viele glauben, der Pastor sei der Gemeindemanager, der alles macht, das Mädchen für alles, der sozusagen für alles zuständig ist. Mit der Begründung, die man so im Hinterkopf hat, er wird ja auch dafür bezahlt. Und da ist auch was Wahres dran. Aber wichtig, lasst uns nie vergessen, warum Paulus sagt, dass er bezahlt werden soll und kann. Weil er sich schwerpunktmäßig mit dem Wort Gottes auseinandersetzt. Und das kostet Zeit, Energie. Und so soll er dafür freigesetzt werden, aber nicht, dass er Gemeindemanager ist und mit organisatorischen und administrativen Aufgaben voll ausgefüllt ist. Und das hört man ja in Diskussionen, wenn so Pastoren zusammenkommen, dass viele unter dem leiden. An der Stelle müssen wir uns aber natürlich auch Gedanken machen, was sind die Diakone? Denn Philipperbrief spricht ja von den Aufsehern und den Diakonen. Und das ist eine gute Gelegenheit, wenn wir von Organisation, von Administration, von Arbeit sprechen, dass wir auch die Diakone ins Blickfeld holen. Und man kann im Wesentlichen sagen, der große Unterschied zwischen Aufsehern oder Ältesten und Diakonen ist, dass die Ältesten sich mit Wort und Lehre und dem Gebet, also heißt es an einer Stelle, beschäftigen. Sie sind für die Geistliche, sie tragen die geistliche Verantwortung der Gemeinde, sie tragen die Letztverantwortung, die Gesamtverantwortung der Gemeinde, und Diakone tragen Verantwortung für konkrete, praktische Aspekte des Gemeindelebens. Und da sehen wir, wie diese beiden Aspekte zusammengehören. Wir haben bei den Ältesten vorher schon gesagt, das geistliche Leben in der Gemeinde, die Lehre, Schutz vor Ehelehre, Seelsorge, Nachwuchsförderung, auch die Vertretung nach außen und auch Gemeindeaufnahmen. Das sind typische Aufgabengebiete für Aufseher, Älteste und Diakone. Sehen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, sie waren zuständig für die Witwen- und Armenfürsorge. Das war eine gewaltige Aufgabe, wo die Apostel dann gesagt haben, wenn wir uns darum kümmern, können wir uns nicht mehr um das Wort Gottes kümmern. Und deswegen haben sie 7 Diakone eingesetzt, die sich schwerpunktmäßig um diese Witwen- und Armenfürsorge haben sie damit beschäftigt und sie haben dadurch die Aposteln oder auch dann später die Ältesten entlastet. Und das ist ganz wichtig. Ohne gute, hingebungsvolle Diakone können Älteste ihrer Verantwortung gar nicht nachkommen. Und darum heißt es im Philipperbrief, die ganze Gemeinde samt den Aufsehern und Diakonen. Und Diakone sind auch Teil der Gemeindeleitung. Sie haben Kompetenzen, sie haben Verantwortung und so weiter und so fort und arbeiten eng mit den Ältesten zusammen. Und wenn man das so hört, kann man vorstellen, das klingt nach Arbeit, oder? Das klingt nach Arbeit. Wie kann man die ganze Arbeit erfüllen? Wie kann man diese Arbeit, die in einer Gemeinde anfällt, erfüllen? Und das ist schon eine ernste Frage, weil für die meisten in der Gemeinde beginnt ja die Gemeindearbeit erst nach der beruflichen Arbeit. Das heißt, du hast bereits 42,5 Stunden, wenn es gut geht, gearbeitet. Viele arbeiten auch mehr im Beruf. Und dann käme sozusagen die Arbeit für die Gemeinde. Und ich glaube, das ist nur möglich, wenn wir eine Vision haben, wenn wir eine Motivation haben, wenn wir Prioritäten in unserem Leben haben, wenn wir sagen, was ist der Sinn eigentlich meines Lebens? Wofür lebe ich eigentlich? Das ist nur dann möglich. Und es ist für mich auch selbstverständlich, dass auch der Pastor nicht nach 42,5 Stunden aufhört und sagt so, jetzt habe ich es erledigt. Nein, der geht genauso als Vorbild voran und setzt sich ein mit seinem ganzen Leben für die Gemeinde. Also das Vorbild ist auch sehr, sehr wichtig. Also wenn eine Gemeinde solche Pastoren hat, dann darf man sich nicht wundern, wenn dann auch die anderen nicht wirklich arbeiten wollen. Und Geschwister, was ich jetzt sage, klingt vielleicht extrem, aber das ist normal. Das ist das Normale. Ich habe es selber an die 35 Jahre lang so gehandhabt, ehrenamtlich mitzuarbeiten. Das ist normal. Und nur dort, wo wir als Gemeinde diesen Spirit haben, wird sich was verändern. Wird sich etwas tun, wird es Wachstum geben. Es ist nicht möglich, man kann das nicht an einen Pastor delegieren, das ist völlig unmöglich und führt auch zu einer völlig falschen Sicht von Gemeindeleitung und von Gemeindeleben. Ich glaube, es wäre gut, jetzt einen Punkt zu machen. Ich hätte noch eine weitere Folie vorbereitet, einen weiteren Gedanken vorbereitet. Das habt ihr in eurem Skript noch drinnen stehen. Darauf gehe ich jetzt nicht mehr groß ein, aber die Frage, wie wir zu Gemeindeleitern kommen, das ist eine wichtige Frage und ich möchte sie nur mal wiederum aus einem Buch nur kurz hier so vorstellen und gehe jetzt aber nicht mehr groß darauf ein. Aber wir müssen daran erkennen, dass wir auf einem Weg sind, dass wir in einem Prozess drinnen stecken. Das ist nicht etwas, wo man sagt, zack, das ist da der Älteste, zack, da ist er. Das geht nicht so einfach. Das entwickelt sich. Und hier ist es wichtig, dass wir als Gemeinde beten und auch eine gesunde Sicht für Gemeindeleitung entwickeln, sodass auch wir als Gemeinde wieder zu einer Gemeindeleitung gelangen, wie es uns die Heilige Schrift vorstellt. Ich möchte jetzt an diesem Punkt einen Schlusspunkt setzen. Amen. Vater im Himmel, ich bete noch, dass du uns Gnade gibst, dass all das, was ich hier in Kurzem gesagt habe, dass, du uns Verständnis gibst, dass wir das nachlesen, nachstudieren in deinem heiligen Wort. Wir beten um Gemeindeleiter, wir beten um Männer und Frauen, die bereit sind, auch als Diakone zur Verfügung zu stellen. Herr, wir sehnen uns danach, dass geistliches Leben entsteht und danken dir dafür, dass du es uns verheißen hast. Amen.